Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Armin Himmelrath herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen an diesem Heiligabend. Und heute widmen wir uns einem aktuellen Thema der Corona-Impfung, nämlich die am Sonntag ja bundesweit beginnen soll. Und wir wollen darüber reden, wie das Ganze praktisch läuft. Hier im Programm im Deutschlandfunk haben wir Sie ja schon ausgiebig über die wissenschaftlich-medizinischen Fragen rund um diese Impfung informiert. Heute geht es um den Ablauf und die Fragen, wie man tatsächlich an seine eigene Impfung rankommt, wenn man denn schon dran ist. Darüber wollen wir diskutieren mit Expertinnen und Experten im Studio, vor allem aber auch mit Ihnen, und ich freue mich, wenn Sie anrufen. Also stellen Sie Ihre Fragen und wir werden versuchen, diese Fragen zu beantworten, denn nach der Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA soll die bundesweite Impfkampagne gegen das Coronavirus jetzt schnell starten. Am Sonntag geht es schon los, unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen, und die Ersten, die drankommen, sind sehr alte Menschen, Pflegeheimbewohner sowie medizinisches Personal mit Kontakt zu Infizierten. Wie das genau gedacht ist und warum das so ist, erläutert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Wir werden dabei zuerst denjenigen einen Schutz anbieten, die ihn auch besonders benötigen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Pflegeeinrichtungen, den über 80-Jährigen sowie denjenigen, die sich um diese Menschen kümmern.
Allerdings geht das nicht so wahnsinnig schnell los, und Jens Spahn sagt auch, dass wir Geduld haben müssen, selbst wenn es jetzt in den nächsten Tagen beginnt mit den Impfungen.
Die Schwächsten zu schützen, das ist das erste Ziel unserer Impfkampagne. Zur Wahrheit gehört, dass wir mindestens 1 bis 2 Monate brauchen werden, bis wir dieses Ziel erreicht haben, die Schwächsten zuerst zu schützen. Erst dann können wir darüber nachdenken, so wie es auch die Impfverordnung vorsieht, Zug um Zug das Angebot zu verbreitern.
Ein Riesenprojekt, also die Impfung möglichst vieler Menschen gegen das Coronavirus. Aber alle sitzen jetzt in den Startlöchern. Die Auslieferung des Impfstoffs erfolgt am 2. Weihnachtsfeiertag. Der Impfstart dann am 27. Dezember, also am Sonntag. Und die Zahl der Impfdosen ist begrenzt. Das wirft möglicherweise viele Fragen auf. Wenn Sie welche haben, rufen Sie uns gerne an. Ich freue mich auf Ihre Meldung, und mit mir freuen sich drei Gäste, die wir zugeschaltet haben und die sich aus ganz unterschiedlicher Perspektive mit dem Thema Corona-Impfung beschäftigen, beruflich. Da ist zum einen Julia Merlot. Sie ist Wissenschaftsredakteurin beim Spiegel, hat sich in zahlreichen Artikeln mit Fragen des Impfens rund um Corona und mit den Abläufen der jetzt geplanten Aktion beschäftigt und ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Merlot.
Guten Morgen, Herr Himmelrath.
Dann ist mit dabei Professor Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Facharzt für Innere Medizin, gleichzeitig auch Vorsitzender der AKDE, das ist die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Und er sitzt, auch das gehört zu seinem Beruf, im Board der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, war allerdings an der Zulassung des jetzt freigegebenen Impfstoffs nicht direkt beteiligt. Er ist uns zugeschaltet aus Berlin. Guten Morgen, Herr Ludwig.
Guten Morgen, Himmelrath.
Und last but not least in dieser Runde Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, der natürlich auf diese Impfkampagne mit einem besonderen Blickwinkel schaut, denn es gibt einen enormen logistischen Aufwand, der vor Ort betrieben werden muss, damit Städte und Gemeinden die Impfzentren überhaupt aufstellen konnten. Gerd Landsberg ist uns aus Bonn zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Landsberg.
Guten Morgen, Herr Himmelrath.
Frau Merlot, Sie haben auf das Thema Impfen, auf das Thema Corona in den vergangenen Wochen und Monaten mit der journalistischen Perspektive draufgeschaut, haben im Spiegel jede Menge Artikel dazu veröffentlicht. Wie groß ist dieses Thema Impfen und Impfkampagne und der Ablauf des Ganzen denn jetzt tatsächlich in der Diskussion? Ist das eher so eine journalistische Wahrnehmung, oder wird das wirklich auch viel diskutiert?
Also nach meinem Eindruck, was ich auch im Freundeskreis erlebe, wird es natürlich diskutiert. Also wir haben uns jetzt fast ein Jahr mit diesem Virus rumgeschlagen und gehofft, dass man schnell einen Impfstoff findet. Jetzt ist er da, und trotzdem ergeben sich daraus natürlich Unsicherheiten. Die Leute fragen sich, wie konnte das jetzt so schnell gehen? Wie komme ich da jetzt überhaupt ran? Manche sind skeptisch, ob das sicher genug ist. Das ist ja auch alles völlig nachvollziehbar. Also es betrifft gerade einfach potenziell das ganze Land, und insofern ist die Debatte groß.
Haben Sie Erkenntnisse darüber, wie groß die Impfbereitschaft ist, wie groß die Zahl derjenigen ist, die sagen, ja, ich mache das auf jeden Fall, ich lasse mich impfen, oder vielleicht auch derjenigen, die sagen, erst mal gucken, wie das so läuft in den ersten Runden?
Also ich kenne natürlich die Umfragen, die es gibt. Die COSMO-Studie von der Uni Erfurt hat das immer mal wieder abgefragt. Demnach sagen im Moment ungefähr so 50%, also die Hälfte der Menschen in Deutschland, dass sie eher bereit wären, sich impfen zu lassen. Der Wert war mal deutlich höher. Also Anfang des Jahres lag er, glaube ich, noch bei über 70%. Ich bin kein Psychologe, aber meine Erklärung dafür ist, dass natürlich jetzt, wo das wirklich konkret vor der Tür steht, sich die Leute auch nochmal konkreter mit der Impfung befassen und dann eben Fragen aufkommen, die ich ja gerade auch schon erwähnt habe.
Wolf-Dieter Ludwig, ich hatte vorhin schon gesagt, dass Sie als Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft ja in einer Art beratenden Funktion auch sind und dies auch wahrnehmen, zum Beispiel als Ärztevertreter bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, dass Sie dort eben auch mit draufschauen auf die Prozesse. Wie nehmen Sie diese Entwicklung, auch die schnelle Entwicklung des Impfstoffs und diese beginnende Impfkampagne jetzt wahr?
Herr Himmelrath, wir können zunächst natürlich glücklich sein, dass wir in der Kürze der Zeit Impfstoffe entwickeln konnten. Das ist sicherlich ein Verdienst der Wissenschaft und auch Verdienst von vorausgegangenen experimentellen Untersuchungen zu dieser neuen Gruppe der Impfstoffe, der sogenannten Botenimpfstoffe. Das bedeutet aber auch, dass natürlich die Zulassungsbehörden, egal ob in Großbritannien, USA oder in Europa, eine große Verantwortung haben bei der Prüfung dieser bisher nie zugelassenen Impfstoffe mit diesem Wirkmechanismus. Und ich habe es so wahrgenommen, dass die Diskussion darüber zum Teil unsachlich verlaufen ist, dass also einige Leute, die von den Zulassungsverfahren relativ wenig verstehen, sich in der Öffentlichkeit geäußert haben und sogar zuletzt auch Druck ausgeübt haben auf die Europäische Arzneimittelagentur. Das war sicherlich kontraproduktiv, da dadurch der Eindruck noch verschärft wurde. Hier wurde alles ganz, ganz schnell entwickelt und auch schnell zugelassen. Und deswegen habe ich es sehr begrüßt, dass die Europäische Arzneimittelagentur sich die wenigen Wochen Zeit genommen hat, die Unterlagen sehr gründlich zu prüfen und dann zu einer regulären Zulassung zu kommen, einer sogenannten bedingten Zulassung, die auch bedeutet, dass in allen 27 europäischen Staaten dieser Impfstoff dann eingesetzt werden kann. Und sie unterscheidet sich sehr in der Qualität von den Notfallzulassungen, die keine regulären Zulassungen sind und die später dann in eine reguläre Zulassung umgewandelt werden müssen. Deswegen finde ich es vernünftig, dass die EMA dem Druck sich nicht gebeugt hat, sich die Zeit genommen hat. Und trotzdem ist es natürlich ein sehr schnelles Verfahren und wir müssen jetzt nach der Zulassung dieser Impfstoffe sehr, sehr gründlich hinschauen, sowohl was die Nebenwirkungen angeht, aber auch die Wirksamkeit.
Wie ist dieses gründliche Hinschauen organisiert? Wie stellt die Gesellschaft, wie stellen die Behörden sicher, dass ab der Impfung ab Sonntag dann tatsächlich auch jede Nebenwirkung erfasst und dokumentiert wird?
Eine sehr wichtige Frage, Herr Himmelrath, die ich Ihnen leider nicht ganz konkret beantworten kann. Ich persönlich würde denken, es ist absolut notwendig, dass wenn wir jetzt mit den Impfungen beginnen, wir ein repräsentatives Kollektiv aller Bevölkerungsgruppen, die dann geimpft werden, zunächst sind es ja vorwiegend die Älteren und die Leute, die in Gesundheitsberufen tätig sind, auswählen und nachverfolgen im Rahmen eines unabhängig geführten Registers. Und selbstverständlich ist es so, dass alle Nebenwirkungen, die auftreten, von den impfenden Ärztinnen und Ärzten gemeldet werden müssen. Da gibt es ganz klare Vorgaben im Rahmen der sogenannten Pharmakovigilanz, das heißt der Überwachung der Sicherheit nach Zulassung eines neuen Arzneimittels oder Impfstoffs. Aber ich befürchte, dass in der Hektik, die derzeit herrscht, dieser Aspekt vielleicht nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet wird. Und deswegen der absolute Appell, wir müssen ganz gründlich hinschauen. Sie wissen aus ersten Berichten aus Großbritannien, dass anaphylaktische Reaktionen aufgetreten sind. Das besagt nicht viel, es waren wenige Leute. Aber trotzdem, das sind Dinge, die natürlich zur Vorsicht mahnen. Und wir haben auch Daten inzwischen aus den USA, wo ja sehr früh begonnen wurde, und sehen, dass dort bei knapp 3% der jetzt Geimpften nach Zulassung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes doch erhebliche Nebenwirkungen registriert werden, bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. Das heißt, ganz gründliche Nachverfolgung der Sicherheit ist notwendig, weil ich darf daran erinnern, auch die Hörerinnen und Hörer, dass die bisherigen Studien eine Nachverfolgung von 2 Monaten haben nach der zweiten Impfung. Und das ist natürlich völlig unzureichend.
Jetzt haben wir auf der einen Seite den medizinischen Aspekt, wir haben auf der anderen Seite aber auch das, was nötig ist, um diese medizinische Leistung oder Dienstleistung überhaupt auf die Beine stellen zu können. Und das betrifft die Organisation. Gerd Landsberg, wie viele Überstunden sind in den Städten und Gemeinden in den vergangenen Wochen angefallen, um die Impfzentren in Deutschland ans Laufen zu bringen?
Also Herr Himmelrath, sicherlich ganz, ganz viele. Wir haben ja 400 Impfzentren, zumeist in großen Hallen. Da gibt es ein abgestuftes Verfahren, also bestimmte Bereiche, Anmeldung, Registrierung, dann die Impfung und dann noch ein Wartebereich, wo man eine halbe Stunde noch warten muss, ob zum Beispiel plötzliche Reaktionen auftreten, auch ein Schock. Wir haben Tausende von Freiwilligen gewinnen können. Also die Kassenärztliche Vereinigung hat das organisiert. Es sind allein über 10.000 Ärzte in Deutschland, die zusätzlich sich bereit erklärt haben, in diesen Impfzentren mitzuarbeiten. Anderes medizinisches Personal kommt dazu. Also das ist schon eine gigantische organisatorische Herausforderung. Wir haben übrigens sogar hin und wieder geprobt. Also die Leute sind dann nicht dort geimpft worden, aber der ganze Ablauf wurde auch mit Personen sozusagen eingeübt. Und deswegen hoffen wir, dass es dann auch klappt.
Wer zahlt das Ganze denn, Herr Landsberg? Müssen das die Städte selber zahlen oder kriegen Sie da Geld vom Bund?
Nein, die Kosten werden komplett von Bund und Ländern getragen.
Und derjenige, der sich impfen lässt, diejenige, die dorthin kommt und sagt, ich gehöre jetzt zu der Gruppe, ich habe davon erfahren, wer zahlt da?
Auch das wird vom Bund bzw. am Ende von den Krankenkassen bezahlt. Also derjenige, der sich impfen lässt, muss nichts bezahlen. Das ist ganz wichtig, weil damit natürlich auch soziale Fragen gleich mit beantwortet sind.
Dann lassen Sie uns doch gemeinsam mal auf diesen Start der Impfkampagne am kommenden Sonntag schauen. Frau Merlot, Sie haben sich damit ja ein bisschen beschäftigt im Vorfeld. Ich hatte vorhin schon gesagt, und Jens Spahn hat das ja auch immer wieder betont, dass zunächst besondere Risikogruppen dran sind. Wer ist das konkret und wie werden die erreicht?
Also als erstes kommen die Menschen über 80 an die Reihe. Das sind oft dann eben auch Bewohner von Pflegeheimen. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt zum Start am 27., soweit ich das gehört habe, erstmal vor allem mobile Impfteams eben dort unterwegs sein werden, weil man erstmal auch gar nicht so viele Dosen hat, dass man jetzt schon groß in den Impfzentren startet. Das wird dann wahrscheinlich ab Januar starten. Herr Landsberg, bitte korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist. Genau, also man startet dort und Personal in Pflegeheimen und auf Intensivstationen, also auf Covid-Stationen, sollen auch prioritär geimpft werden. Genau, das wird aber nicht alles auf einmal gehen. Also man wird natürlich trotzdem auch innerhalb dieser priorisierten Gruppe eine Reihenfolge haben, hat eben jetzt erstmal die Pflegeheime und später soll es dann oder es soll eine Hotline geben oder auch eine Plattform, an die man sich wenden kann, wenn man eben zu dieser Gruppe gehört. Ich weiß, dass auch Pflegekräfte schon angeschrieben wurden, zum Teil von ihren Kliniken, ob sie sich impfen lassen möchten. Genau, so ist der Ablauf.
Wie wird das, Herr Landsberg? Ja, sagen Sie ruhig direkt dazu.
Ja, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, Frau Merlot hat es richtig beschrieben. Also die mobilen Impfteams gehen in einer bestimmten Reihenfolge in die Alten- und Pflegeheime. Diese Reihenfolge legen die Gesundheitsämter fest. Das ist unterschiedlich, wird das gehandhabt. Also in Wuppertal zum Beispiel, das ist ein bisschen kritisiert worden, die haben es nach der Postleitzahl gemacht. Andere Städte haben einen guten Überblick über die Situation in den Altenheimen und gehen erstmal in die Altenheime, die die betagtesten Bewohnerinnen und Bewohner haben, was ja auch sinnvoll ist. Das wurde auch schon vorbereitet, weil es muss ja eine Einwilligung vorliegen. Viele sind ja gar nicht mehr selber in der Lage, wenn sie zum Beispiel dement sind, diese Einwilligung zu erteilen. Und es gibt auch verschiedene Verfahren, also zum Beispiel in Münster. Da hat man in vielen Altenheimen es so geregelt, dass die Impfung als solche das Impfteam nicht macht, sondern der jeweilige Arzt oder die Ärzte, die die Einrichtung sowieso betreuen. Auch das ist eine Möglichkeit. Man muss auch wissen, die normale Grippeimpfung, da kriegt der Arzt die fertige Spritze und dann impft er eben. Das geht ja bei diesem Impfstoff, der jetzt ausgeliefert wird, nicht. Der muss ja tiefgekühlt und muss dann erst aufbereitet werden. Auch das machen die mobilen Impfteams. Um nochmal eine Zahl zu nennen, nach meinen Informationen werden wir in diesem Jahr, also jetzt sind ja nur noch wenige Tage, etwa 400.000 Dosen zur Verfügung haben, das ist nicht furchtbar viel. Das heißt, wir werden bei weitem nicht alle Altenheime und Pflegeeinrichtungen erreichen. Wir werden dann in der Zeit von Januar, Februar bis März voraussichtlich 13 Millionen Impfdosen haben. Und es muss ja auch jeder zweimal geimpft werden. Das ist ja auch wichtig zu bedenken, sodass wir hoffen, das ist ja auch die Äußerung, die Herr Spahn getätigt hat, dass es vielleicht klappen könnte, bis Mitte, Ende Februar diese erste Gruppe mit der höchsten Priorität, ich nenne das mal so, durchgeimpft zu haben. Und das ist natürlich eine Durststrecke. Das ist deshalb eine Durststrecke, weil die Impfung ja erst dann wirkt, wenn die zweite erfolgt ist und einige Zeit ins Land gegangen ist. Und wir haben jetzt ja hohe Todesraten, gerade in den Alten- und Pflegeheimen. Also Licht am Ende des Tunnels, wahrscheinlich erst Mitte, Ende Februar.
Wenn jetzt ein Mensch im Alten- oder Pflegeheim lebt, dann ist er gut erreichbar. Wie ist das mit Personen, die über 80 sind und zu Hause sind? Wie werden die informiert, ob und wann sie dran sind?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Nordrhein-Westfalen wird man das so handhaben, dass die angeschrieben werden. Nur wir können natürlich nicht die Impfteams mit dem ganzen Equipment, die ich jetzt gerade beschrieben habe, zu den einzelnen Leuten schicken. Da hoffen wir ehrlich gesagt, dass es noch im Januar die Zulassung eines weiteren Impfstoffes gibt, der eben nicht diese Kühlanforderung hat. Dann könnten das auch für diesen Personenkreis die Hausärzte selber in die Hand nehmen.
Jetzt hatte Herr Landsberg gerade gesagt, es gibt zwei Impfrunden, die nötig sind, um den richtigen Schutz zu erreichen. Herr Ludwig, als Mediziner können Sie uns das wahrscheinlich erklären. Warum ist das so? Warum braucht man eine zweite Impfung, die dann einige Wochen später noch verabreicht wird?
Ich erkläre das gerne. Ich würde gerne gleichzeitig danach aber noch eine Frage an Herrn Landsberg richten hinsichtlich der Aufklärung. Denn es ist ja ganz entscheidend, bevor ich jetzt das erkläre, es ist ganz entscheidend, dass diese Leute persönlich aufgeklärt werden. Und wir wissen gerade bei älteren Leuten, dass die Anamnese die individuelle Aufklärung leitet. Es ist mir und vielen Kolleginnen und Kollegen derzeit unklar, wie eine vernünftige Aufklärung über diese Impfung angesichts dieser jetzt geplanten Aktionen stattfinden soll. Aber ich beantworte zunächst die Frage von Herrn Himmelrath. Wir wissen sowohl bei dem Impfstoff von BioNTech-Pfizer als auch von Moderna, den auch Herr Landsberg angesprochen hat, der in Kürze ja auch in Europa wahrscheinlich zugelassen wird und bereits in Amerika eine Notfallzulassung hat, dass man zwei Impfungen benötigt, um eine ausreichende Immunität zu entwickeln. Immunität bedeutet, dass die geimpften Personen neutralisierende Antikörper entwickeln und gleichzeitig auch eine zelluläre T-Zell-Immunität. Und eine Impfung reicht nicht aus, deswegen im Abstand von 3 Wochen 2 Impfungen. Und wir wissen ja dann leider auch noch nicht, wie lange diese Immunität anhält. Das heißt, wir haben keine Angaben, ob nach 6 oder 7 Monaten möglicherweise eine Auffrischimpfung erforderlich ist. Das heißt, wir brauchen hier sicherlich weitere Untersuchungen, um die Frage der Immunität nach einem längeren Zeitraum zu beantworten, aber auch um die Langzeitsicherheit zu beantworten. Aber mich würde, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in der öffentlichen Diskussion zu kurz kommt, wirklich die Frage der Aufklärung interessieren. Ein Video oder ein Merkblatt reicht definitiv nicht aus. Das werden alle Medizinrechtler so vertreten.
Und das geht nur über ein Gespräch, oder?
Das geht nur über ein persönliches Gespräch und setzt natürlich voraus, dass man die Krankheiten desjenigen kennt, dass man seine Anamnese hat. Und letztlich will ich auch noch anmerken, die über 80-Jährigen waren massiv unterrepräsentiert in den Studien. Zudem wurden immunsupprimierte Patienten, die also ein gestörtes Immunsystem haben, gar nicht eingeschlossen. Das heißt, wir können zur Wirksamkeit und Sicherheit gerade bei dieser alten Gruppe, die verständlicherweise jetzt als Erste geimpft wird, sehr wenig sagen und müssen da Learning by Doing sozusagen betreiben, aus den Real-World-Daten weitere Erkenntnisse sammeln.
Haben Sie, Herr Landsberg, da entsprechend ausreichend Personal in den Kommunen vor Ort, um genau diese ja doch sehr aufwendige Aufklärung auch leisten zu können?
Also man muss da differenzieren. In den Impfzentren gibt es nach der Registrierung einen sogenannten Arztraum, wo das Impfgespräch mit einem Arzt stattfindet. Deswegen haben wir über 10.000 Ärzte, die in diesen Impfzentren ihren Job machen. Die müssen genau das tun, was Herr Ludwig gerade beschrieben hat. In den Pflegeeinrichtungen setzen wir sehr stark, das habe ich am Beispiel Münster eben nochmal dargestellt, auf die Einbindung der Ärzte, die ohnehin diesen Personen Kreis ja behandeln und dann natürlich noch einen anderen Zugang haben und auch die Vorgeschichte kennen. Aber das ist nicht ganz einfach. Das sehe ich auch so.
Wie das genau aussehen kann, darüber reden wir gleich weiter hier im Marktplatz im Deutschlandfunk. Bis gleich. Und Sie sind wieder beim Marktplatz mit Armin Himmelrath. Wir reden über die praktische Gestaltung der Corona-Impfungen, die am kommenden Sonntag, am 27.12. beginnen werden und sich dann sehr lange hinziehen werden. Das ist jedenfalls die Prognose aller, die sich damit auskennen. Und wir antworten gerne auf Ihre Fragen. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Mit in dieser Gesprächsrunde sind Julia Merlot, sie ist Wissenschaftsredakteurin beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel, Wolf-Dieter Ludwig, er ist Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Und eine Frage, die auftaucht im Zusammenhang mit den Impfungen, ist eine längerfristige oder vielleicht mittelfristige, nämlich die, wie sich das möglicherweise im Arbeitsleben auswirkt. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Michael Fuhlrott gesprochen. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg und gleichzeitig Professor für Arbeitsrecht an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Und ich wollte von ihm wissen, wie das aussieht, wenn zum Beispiel die Fluglinie Qantas, die australische, ankündigt, dass sie in Zukunft, sobald der Impfstoff breit verfügbar ist, nur noch Passagierinnen und Passagiere befördern möchte, die tatsächlich auch einen Impfnachweis mitbringen. Dürfen die sowas?
Ja, also private Fluggesellschaften oder andere private Einrichtungen können aufgrund ihres Hausrechts entscheiden, mit wem sie einen Vertrag abschließen und mit wem auch nicht. Und damit kann ich auch sozusagen eine Anforderung stellen und kann sagen, ich befördere nur Personen, die eine Impfung absolviert haben. Das wäre also rechtlich erlaubt.
Wie sieht das denn aus, wenn es um meinen Arbeitgeber geht? Kann der mich zwingen, dass ich mich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin impfen lasse?
Im Arbeitsverhältnis ist die Situation etwas anders zu beurteilen. Anders als die Frage, ob ich in ein Flugzeug steige, um irgendwo hinzufliegen, ist ja im Arbeitsrecht mein Wille nicht ganz so frei, weil ich mich ja dort in einem über Unterordnungsverhältnis in gewisser Weise bewege. Ich muss also zur Arbeit kommen, wenn ich einen Arbeitsvertrag habe. Ein Arbeitgeber wäre daher nicht berechtigt, gegenüber mir anzuweisen, dass ich mich impfen lassen soll. Das ist sozusagen meine private Entscheidung, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Eine Anordnung des Arbeitgebers zur Impfung wäre unzulässig. Auch eine vertragliche Verpflichtung zur Impfung wäre damit nicht rechtlich erlaubt.
Gilt das denn auch für Bereiche, in denen diese Impfung möglicherweise sehr sinnvoll sein könnte? Ich sage jetzt mal Pflegepersonal auf Intensivstationen, die sich genau um Corona-Infizierte kümmern müssen.
Ja, also im Ergebnis wird das dort auch gelten. Man muss natürlich auch erstmal noch vielleicht die weitere Entwicklung abwarten, ob die Impfung auch wirklich dazu führt, dass ich auch selbst keine anderen Personen anstecke oder ob sie nur sozusagen für mich selbst gut ist. Aber mal unterstellt, dass ich sozusagen auch durch die Impfung keine anderen Personen anstecke. Selbst dann wird der Arbeitgeber mich nicht anweisen können, mich impfen zu lassen, selbst wenn ich Kontakt mit sozusagen vulnerablen Gruppen habe. Allerdings kann, wenn ich sozusagen aufgrund dieser Nichtimpfung eine Gefahr für andere Personen darstelle, und das kann ja gerade bei den Personengruppen, die Sie geschildert haben, sehr groß sein, dann kann der Arbeitgeber mich womöglich nicht mehr einsetzen auf meinem bisherigen Arbeitsplatz. Wenn es auch dann keine anderen Arbeitsplätze gibt, bei denen ich zum Beispiel keinen Patientenkontakt habe, dann kann mir im Einzelfall die personenbedingte Kündigung drohen. Ich bin einfach dann nicht mehr geeignet für diese Tätigkeit und könnte mit einer personenbedingten Kündigung rechnen. Und diese könnte auch gerechtfertigt sein.
Vielleicht noch ein Blick auf Betriebseinrichtungen, die nicht so ganz direkt zum Arbeitsumfeld gehören, wie zum Beispiel die Kantine. Was ist denn, wenn der Arbeitgeber sagt oder ein Unternehmen sagt, in unsere Kantine darf nur noch rein, wer geimpft ist? Fällt das schon unter das Arbeitsrecht oder ist das noch das, was Sie vorhin für die Fluglinie Qantas auch beschrieben haben, im Grunde Hausrecht?
Ja. Also es ist sozusagen, wenn die Besuch der Kantine nicht zwingend notwendig ist, um die Arbeitsleistung wahrzunehmen, dann kann auch der Arbeitgeber aufgrund seiner Schutzpflicht für andere Mitarbeiter sagen, in der Kantine, wo sich viele Mitarbeiter versammeln, möchte ich auch bitte dem Infektionsschutz vorbeugen und da dürfen auch nur die Personen die Kantine betreten, die geimpft sind. Wenn andere Hygienemaßnahmen wie Abstand, Mundschutz und so weiter nicht die gleiche Sicherheit bieten, dann wird ein Arbeitgeber auch sagen können, ich schränke hier den Zugang ein und nur derjenige, der sich geimpft hat, darf diese betrieblichen Einrichtungen weiter besuchen.
Michael Fuhlrott war das, Professor für Arbeitsrecht an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Vielen Dank für diesen Blick auf das Arbeitsrecht. Und wir haben einen Anrufer, Michael Oberseider, hat sich gemeldet aus München. Guten Tag, Herr Oberseider.
Ja, guten Tag. Also ich habe eine ganz konkrete Frage. Ich bin zwar relativ weit hinten jetzt erstmal in der Impfhierarchie, Aber ich gehe davon aus, dass wenn ich mal dran komme, dass dann wahrscheinlich mehrere Impfstoffe zur Verfügung stehen. Und wollte fragen, ob man sich dann den Impfstoff auswählen kann, gegebenenfalls auch im Vorfeld. Und mir geht es vor allem darum, dass ich keinen RNA-Impfstoff haben möchte, weil das mit den Langzeitwirkungen noch nicht so ganz geklärt ist und ich noch relativ jung bin.
Herr Ludwig, können Sie das einordnen? Darf man sich den Impfstoff auswählen, wenn mehrere zur Verfügung stehen? Wie ist das zum Beispiel bei den Grippeimpfungen jedes Jahr? Auch da gibt es ja mehrere Impfstoffe.
Ja, aber da wählt man in der Regel den Impfstoff aus, der an die vorliegende Variante des Influenza-Virus am besten angepasst ist. Also es gibt verschiedene, aber die werden ja jedes Jahr verändert, sodass sich da die Frage nicht so stellt. Ich persönlich denke, wenn wir wirklich mehr, im Augenblick die beiden Impfstoffe, die jetzt bald auf dem Markt dann auch zugelassen sind, einer ist zugelassen, Moderna ist in den USA zugelassen, sind beide Boten-RNA-Impfstoffe. Wenn man die nicht haben möchte, dann muss man hoffen, dass jetzt andere virusvektorbasierte Impfstoffe zugelassen werden. Ich persönlich sehe das nicht ganz so optimistisch wie bei den beiden ersten Impfstoffen, weil die Datenlage dort deutlich unklarer ist. Wenn wir mehrere mit unterschiedlichen Technologien hergestellte Impfstoffe verfügbar haben, dann gehe ich davon aus, dass natürlich auch je nach Verfügbarkeit auch derjenige, der sich impfen lässt, dort die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, welchen Impfstoff er gerne hätte. Das gehört sich so. Und ich denke, wenn Sie eine Arzneimitteltherapie haben und Sie behandeln jemanden mit einem Hochdruck und haben unterschiedliche Medikamente und derjenige wünscht, dass er mit einem Medikament behandelt wird, von dem Sie als Arzt auch überzeugt sind, dass er die gleiche Wirksamkeit und Sicherheit hat wie ein anderes Präparat, dann werden Sie dem Wunsch des Patienten in der Situation auch folgen.
Das heißt, ein enges Arztgespräch, ein ausführliches Gespräch mit der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt ist auf jeden Fall angeraten aus Ihrer Sicht.
Das habe ich vorhin betont, das halte ich für extrem wichtig und ich verstehe natürlich die logistische Schwierigkeit sowohl in den Impfzentren als auch vor allen Dingen in den Senioren- und Altersheimen, aber ich persönlich glaube, dass wir das noch stärker in den Vordergrund stellen müssen, auch um die Impfbereitschaft zu steigern, dass wir wirklich ein ausführliches, persönliches Gespräch führen, in dem wir sehr offen und sehr ehrlich kommunizieren, was wir über die Impfstoffe wissen, was wir nicht wissen und was wir möglicherweise in weiteren Untersuchungen oder Registern noch ermitteln müssen. Ich vermisse das im Augenblick etwas. Wir tun alle so, als ob wir jetzt dringend die Impfstoffe brauchen, was richtig ist, aber wir achten zu wenig auf eine wirklich transparente Kommunikation und auf eine vernünftige Aufklärung, die Vertrauen in diese Impfung schafft. Und ich glaube, das ist sehr zeitaufwendig und dem muss man sich widmen.
Das ist ja, Herr Landsberg, ein Punkt, den Sie auch angesprochen haben in den vergangenen Tagen, dass Sie gesagt haben, wir brauchen eine Impfkampagne, eine Werbekampagne, im Grunde eine Imagekampagne.
Ich halte das für unverzichtbar. Wir müssen die Öffentlichkeit informieren, nicht nur, dass das alles toll ist, sondern auch natürlich, welche Risiken gibt es. Und wenn es mehrere Impfstoffe gibt, gehört dazu auch, was sind die Vor- oder Nachteile, woher soll der Bürger das eigentlich wissen. Und ich glaube, das ist eine Daueraufgabe, die Bund, Länder und natürlich auch Kommunen auf den Weg bringen müssen. Ich habe das auch adressiert an den Gesundheitsminister. Ich denke, das wird auch kommen. Das ist auch deswegen wichtig. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo bestimmte Botschaften als Fake News verbreitet werden. Natürlich wird es Impfgegner geben, die da wenig faktenbasiert sagen, das ist ja alles ganz furchtbar und ganz gefährlich und man sollte es lassen. Und wenn ich mir anschaue, dass die Barmer Krankenkasse gerade eine Studie veröffentlicht hat, wo nur jeder Fünfte sagt, ich will mich auf keinen Fall impfen lassen. Wir wissen alle, wir brauchen mindestens am Ende 60-70% der Bevölkerung, die sich impfen lässt. Und das hängt an dem Vertrauen, an der Aufklärung. Da hat Herr Ludwig völlig recht. Da muss viel mehr vernünftig, solide, objektiv kommen. Nicht eine reine Werbekampagne, aber eine echte Informationskampagne. Das brauchen wir.
Welche Rolle, Frau Merlert, spielt da der Wissenschaftsjournalismus? Welche Rolle spielt zum Beispiel eine Spiegel-Titel-Geschichte?
Naja, eine große. Also sie wird natürlich gelesen und gerade auch auf der Seite haben wir natürlich jetzt auch in diesem Jahr durch die Pandemie extreme Zugriffe. Die Leute wollen sich informieren. Es ist ein Riesenbedürfnis da und ich glaube, die Punkte, die angesprochen wurden, sind ganz, ganz wichtig. Also wir brauchen gutes Erwartungsmanagement. Dazu gehört auch zu erwähnen, dass zum Beispiel Impfreaktionen, also da geht es um Schmerzen an der Einstichstelle, Erschöpfung oder Müdigkeit, Kopfschmerzen, diese Reaktionen, die sind bei den mRNA-Impfstoffen stärker oder häufiger als bei anderen Impfstoffen. Die sind jetzt in den meisten Fällen nicht schlimm und gehen auch ja wieder von selber weg, aber einfach um die Erwartungshaltung an die Realität anzupassen, weil ich denke, wir kriegen ein riesiges Problem, wenn kommuniziert wird, der Impfstoff ist sicher und dann lassen sich viele Menschen impfen und sehr viele erzählen dann, ja, ich habe mich dann aber einen Tag schlapp gefühlt und die haben doch gesagt, das ist sicher. Also das ist sicher, sich schlapp fühlen ist jetzt keine schwerwiegende Sicherheitseinschränkung des Impfstoffs, aber man muss es einfach wissen, das kann passieren und das passiert auch relativ häufig.
An dieser Stelle natürlich auch die Empfehlung, immer mal den Deutschlandfunk zu hören, denn die Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaftsredaktion beschäftigen sich natürlich auch ganz ausgiebig mit diesen medizinischen und wissenschaftlichen Fragen rundherum. Herr Oberseider, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf und für diesen Impuls, den Sie uns gegeben haben und begrüße Ingrid Pliske aus Goslar. Guten Tag, Frau Pliske.
Guten Morgen.
Schildern Sie Ihre Frage, Ihren Impuls, den Sie hatten, dass Sie sagten, Mensch, da rufe ich an, ich will mit denen reden.
Ja, ich wurde angeregt dadurch, dass ich mich seit Wochen damit auseinandersetze und sagte Ihrer Mitarbeiterin, dass ich für mich, ich walke täglich, da hat man viel Zeit, um nachzudenken, dass ich für mich sehe, dass ich mich nicht impfen lassen werde, aus der Überzeugung heraus, dass ich logisch vorangegangen bin mit meinen Gedanken, wenn sich die Menschen impfen lassen, wogegen ich nichts habe, dann wird es kurz über lang dazu kommen, dass ein gewisser Prozentsatz geimpft ist und somit auch sich selbst geschützt sieht und auch andere, die nicht geimpft sind, dann davon ausgehen können, dass sie das ist für mich eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, auch wenn ich keine Mathematikerin bin, dass ich dann gar nicht mal mehr so Gefahr laufe, zu schnell mich mit diesem Virus zu infizieren. Ich muss noch dazu sagen, mein ursprünglicher Beruf ist der einer Apothekenhelferin und ich lernte 1959 in der Zeit, in der dann Contergan zum Gespräch der Gespräche wurde. Mhm. Das hat mich für mein Leben sensibilisiert.
Das heißt, Sie sind skeptisch, was den Impfstoff angeht, höre ich daraus.
Nein, ich bin höchst sensibel. Das ist ein großer Unterschied. Und ich muss wissen, möchte wissen, wie es auch ist, wenn der Partner, in diesem Fall mein Mann, der im Januar eine Operation haben wird am Herzen, ob ich ihn gefährde, wenn er will sich impfen lassen und ich nicht geimpft bin. Das sind die beiden wesentlichen Fragen. Erstens, stimmt meine Wahrscheinlichkeitsrechnung? Und zweitens, wie ist es, wenn der Partner aus Überzeugung, so wie ich aus Überzeugung, Nein sage, Ja sagt? Ich glaube, das ist erstmal ein genügender Komplex.
Da kann man schon viel drüber reden. Wir haben mit Wolf-Dieter Ludwig einen Mediziner in unserer Runde, der, glaube ich, das ein bisschen einordnen kann.
Ja, ich kann zwar die Argumente sehr gut verstehen, aber ich persönlich würde das, obwohl ich ja auch derzeit durchaus auch in gewissen Situationen zur Vorsicht warne, nicht ganz nachvollziehen. Weil wenn sich die Hörerin nicht impfen lässt und wir keine Herdenimmunität in absehbarer Zeit haben, wovon auszugehen ist, ich darf nochmal sagen, wir brauchen 60-80% immune Bevölkerung, um sicher zu sein, dass das Virus sich nicht mehr so verbreiten kann wie derzeit. Und das werden wir, das ist meine Voraussage, ich hoffe, ich irre mich, im Jahr 2021, wenn überhaupt am Ende des Jahres erreicht haben. Das heißt, die Gefahr, sich zu infizieren, wird weiterhin vorhanden sein für die Hörerin, auch wenn wir natürlich, was wir machen müssen, die bisherigen Vorsichtsmaßnahmen weiterführen. Und wenn dann Ihr Mann eine Herzoperation hat, wahrscheinlich, weil er auch ein Herzproblem hat, dann wird sie nicht ausschließen können, dass sie sich bei Einkäufen oder anderen Kontakten, selbst wenn sie sehr vorsichtig ist, infiziert und möglicherweise auch, weil sie sagt, sie walkt, sehr sportlich ist, asymptomatisch bleibt und asymptomatische Träger können natürlich dann dieses Virus weitergeben und das ist eine Gefahr für Leute, die gewisse Risikokrankheiten haben, dazu gehören kardiale, kardiovaskuläre Erkrankungen. Also ich würde in diesem Aufklärungsgespräch, wenn mich eine Patientin in meiner Praxis fragen würde, in der Situation eindeutig, trotz der Unsicherheiten, über die wir gesprochen haben, zur Impfung raten. Ich möchte nur einen Satz noch kurz zu dem anderen Themenkomplex hinzufügen. Es gibt eine sehr interessante Untersuchung vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, repräsentativ mehr als 2000 Menschen in der Bevölkerung in Deutschland wurden befragt, wie sie denn mit Unsicherheiten umgehen können, Wissenschaftsunsicherheiten. Und die Mehrheit hat eindeutig gesagt, sie möchten sogar, dass diese Unsicherheiten ihnen mitgeteilt werden, damit sie dann selbstbestimmt ihre Entscheidung treffen. Das habe ich eben auch getan. Das ist eine gewisse Unsicherheit, wenn man derartige Fragen beantwortet. Aber in der Situation würde ich mich eindeutig für den Rat zu einer Impfung durchringen.
Wie alt sind Sie, Frau Pliske, wenn ich das fragen darf?
70 Jahre alt und 78. Ich muss sagen, ich bin in Gänze gesund, benötige überhaupt gar keine Medikamente, habe mit 60 noch meinen Triathlon bestritten. Mir geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern was jetzt Ihr Mediziner sagte, ich muss ja ohnehin noch warten, bevor ich mich impfen lassen könnte, obwohl ich es nicht tun werde. Und sagte vorhin zu Ihrer Mitarbeiterin, die mein Gespräch entgegennahm, diesen Aspekt hatte ich für mich noch nicht betrachtet, dass ich zwischenzeitlich mich regelmäßig testen lassen würde. Und um nochmal auf meinen Mann zu kommen, wenn er dort einen sich aufrüsten lässt wegen des Herzschrittmachers und eine Sinusknoten-EKV erhält, würde ich mich nicht scheuen, mich für 14 Tage zu verabschieden anschließend, um anderswo zu sein, um ihn nicht zu gefährden. Diese Fragen sind für mich nicht klar, auch nach dem Gespräch des Mediziners. Denn wann werde ich geimpft werden? Es ist doch eine Abfolge von Besonderheiten, die sich erst entwickeln werden. Sehe ich das richtig?
Vielleicht kann ich das ganz kurz ergänzen. Das sind ja zwei Informationen, die Sie in Ihrem ersten Beitrag nicht gesagt haben. Sie sind 70, machen Sport, das hatte ich vermutet, weil Sie es angedeutet haben. Wenn Ihr Mann jetzt keine Herzkrankheit hätte, würde ich Ihnen definitiv folgen können in Ihrer Entscheidung. Das Zweite ist, dass Sie auch erzählt haben, was Ihr Mann hat. Das handelt sich offensichtlich um eine Herzrhythmusstörung. Das ist nicht eine typische Krankheit, die jetzt zu einem besonders hohen Risiko führt, wenn man sich infiziert. Das heißt, man kann unter der Voraussetzung, und das haben Sie auch jetzt erst ergänzt, dass Sie sich regelmäßig testen lassen, kann man Ihre Entscheidung so nachvollziehen. Und ich würde dann nicht mit Macht versuchen, Sie von dieser Entscheidung abzubringen.
Frau Pliske. Ja, aber doch vielleicht noch mal von mir ein kleiner Hinweis, weil Frau Pliske ja gesagt hat, also ich lasse mich nicht impfen, das ist ja nachvollziehbar, aber wenn die anderen sich impfen lassen, dann bin ich am Ende geschützt. Das funktioniert natürlich nur, wenn tatsächlich 60-70% andere das tatsächlich tun. Und wenn diese Einstellung, die Frau Pliske hat, eben in weiterem Umfang stattfindet, dann werden wir diesen Schutz eben leider nicht erreichen. Und deswegen sollte jeder das nochmal gründlich überlegen, ob er bei diesem Standpunkt wirklich bleiben will.
Frau Pliske, herzlichen Dank für diesen Impuls. Sie sehen, das sorgt hier direkt für Debatten. Frau Mellert, wenn wir solche Punkte hören, wie stark kann man in Texten oder in Beiträgen zum Thema Impfen und Corona-Impfung auch auf Einzelkonstellationen dann tatsächlich eingehen? Also wir hatten jetzt eine 78-Jährige, die sehr sportlich ist. Dann gibt es den Mann, der dazukommt. Das ist ja im Grunde immer eine singuläre Situation, in der sich die Menschen befinden, oder?
Ja, natürlich. Und das ist auch schwierig, da jede einzelne Situation abzubilden. Also wir machen das natürlich, dass wir gelegentlich auch Fallgeschichten erzählen, wo man eben mal so eine Situation schildert und die Problematik, die damit einhergeht. Aber wir können natürlich nicht von jedem Einzelnen die exakte Problematik behandeln. Ich glaube aber, was ich gerne noch zu dem vorherigen Gespräch ergänzen würde, ist natürlich auch Stichwort Erwartungsmanagement, der Punkt, dass man ja eben noch nicht weiß, inwiefern Ansteckungen verhindert werden. Also es kann sein, dass sie gut verhindert werden und dann könnte man auch zu einer Herdenimmunität kommen. Nur wenn sich herausstellt, das Virus wird eben nach wie vor weitergegeben und zwar auch so weitergegeben, dass sich dann Nicht-Geimpfte dann auch schwer noch erkranken können, dann kämen wir gar nicht zu diesem Punkt. Also auch da sind noch ein paar Unsicherheiten und ich glaube, auch das ist wichtig zu kommunizieren, einfach, dass es nachher keine Enttäuschung gibt.
Frau Pliske, herzlichen Dank und wir wechseln aus Goslar nach Berlin, wo uns eine Anruferin erreicht hat, die ihren Namen nicht nennen möchte. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe folgende Frage. Ich habe einen 85-jährigen Vater, ganz fragiler Zustand, Parkinson, also neurologische Erkrankung, allgemein ganz schwacher Allgemeinzustand und Bluthochdruck. Ich habe erfahren, dass jetzt das Aufklärungsblatt zur Unterschrift an meine Schwester gegangen ist. Daraufhin habe ich mich im Internet vom RKI mal das besorgt, also gelesen. Und habe meinen Vater gestern gefragt, ob ich ihm das mal vorlesen soll, was Nebenwirkungen sind. Meine Frage, und er sagte ja, weil wir können es jetzt beide nicht einschätzen, weil es ja keine, also mit in dieser Altersgruppe Vergleichswerte gibt. Habe ich ein Recht, auch als Angehörige zu sagen, den Impfenden, wer ist der Impfende und darf ich da vorher auch nochmal, wo nimmt er die Kompetenz her zur neurologischen Erkrankung, der Impfende? Reicht da jetzt einfach nur, dass ich aus dem Internet ihm mal diesen Bogen vorlese und das ist dann die Aufklärung? Und eine andere Frage ist, die Schnelltests, also nach 5 Wochen wäre ja frühestens dann ein echter Impfschutz da, nach der 2. Impfung, dann braucht man ja wohl nochmal 1 Woche, soweit ich belesen bin, also 4, 5 Wochen dann, wäre es trotzdem sinnvoll, bisher steht kein Besuchskonzept, bisher ist das Ding abgeschlossen, das Heim, wegen Corona im Haus, dass man trotzdem Schnelltests macht, während das Heim diese Schnelltests abwertet und sagt, nee, die haben nur 30-60% Sicherheit, die Schutzmaske wäre viel sicherer. Die würden sich auf Schutzmaske begrenzen. Inwiefern diese Maßnahmen, ich finde, die sollen unbedingt beibehalten werden. Und ich finde auch, ich möchte gerne einen Anspruch auf einen Schnelltest als Besucher haben, wenn dann endlich das Heim mal wieder zugelassen wird. Mein Vater war bisher immer negativ bei den Abstrichen, einer der wenigen im Heim.
Ich gebe das mal weiter an Herrn Ludwig, weil der, glaube ich, sich angesprochen fühlt, wenn es um genau diese Aufklärungsfragen geht, die Sie ja im ersten Teil angesprochen haben.
Ich glaube, den zweiten Teil kann Herr Landsberg besser beantworten, aber ich beantworte gerne den ersten Teil. Ich habe es vorhin ausführlich schon mal dargestellt. Aufklärung ist Teil der ärztlichen Behandlung. Sie muss in einem persönlichen Gespräch erfolgen. Ich gehe davon aus, dass bei der Hörerin der Vater durchaus in der Lage ist, das noch wahrzunehmen und auch zumindest zu verstehen. Und es kann nicht delegiert werden an die Tochter oder andere Angehörige, sondern es muss eindeutig so erfolgen, dass derjenige, der geimpft wird, sowohl weiß, was die mögliche Wirksamkeit bei ihm ist. Ich habe vorhin schon gesagt, wir kennen eigentlich die Wirksamkeit in dieser Personengruppe nicht so gut, aber wir wissen, dass die Krankheitsverläufe katastrophal sind häufig. Deswegen hat man diese Personengruppe auch ausgewählt. Aber die Aufklärung hat eindeutig so zu erfolgen, dass der impfende Arzt dies gründlich macht und dass er natürlich die gesamte Krankheitsgeschichte desjenigen, der sich impfen lässt, kennt und auch das Für und Wider abwägt. Wir wissen bei älteren Leuten über 80, dass die Nebenwirkungen geringer sind, weil das Immunsystem nicht mehr so aktiv ist, aber wir wissen nichts dazu, wie viele dieser Älteren mit Begleiterkrankungen tatsächlich eine wirksame Immunität entwickeln.
Herr Landsberg, zum zweiten
Fall. Ja, vielleicht gerne zu dem zweiten Fall. Also die Rechtsverordnungen der Länder legen grundsätzlich fest, dass in den Alten- und Pflegeheimen sowohl die Menschen, die dort arbeiten, als auch die dort wohnen, getestet werden, 2, teilweise sogar 3-mal die Woche. Und es gilt eigentlich der Grundsatz, dass Besucher grundsätzlich ebenfalls, bevor sie Zugang bekommen, einem Schnelltest unterzogen werden. Jetzt hat gerade das Land Nordrhein-Westfalen, Herr Laumann, das etwas geändert mit folgendem Beispiel. Nehmen wir an, ein Ehepartner ist im Altersheim und der andere besucht den täglich. Muss der sich dann täglich einem Schnelltest unterziehen? Das ist jetzt zwingend nicht vorgeschrieben, aber viele Heime handhaben das trotzdem. Das heißt, da kommen sie nur rein, wenn sie einen Schnelltest gemacht haben. Es gibt inzwischen Hilfskräfte, Deutsches Rotes Kreuz, auch die Bundeswehr, die gerade jetzt in diesen Weihnachtstagen dort eben Teststrecken aufbauen. Und ich halte das für richtig. Wir brauchen diese Schnelltests. Die werden übrigens inzwischen auch unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Das ist ganz wichtig, wenn wir diese Menschen schützen wollen, auch wenn wir alle wissen, dass der Schnelltest natürlich nicht 100%ige Sicherheit bietet.
Ich danke Ihnen für diesen Anruf aus Berlin und ja, wir drücken Ihnen und Ihrem Vater natürlich die Daumen, dass alles gut geht. Herzlichen Dank, dass Sie sich gemeldet haben und wir reden über Corona-Impfung praktisch. Sie fragen und unsere Expertinnen und Experten antworten und das sind Julia Merlot, sie ist Wissenschaftsredakteurin beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel, Professor Dr. Wolf-Dieter Ludwig, er ist Facharzt für Innere Medizin und Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Und Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Wir bekommen sehr viele Mails, sehr viele Anrufe zu diesem Thema Corona-Impfungen, die ja am Sonntag starten sollen. Und mein Kollege Thomas Meinhardt hat ein bisschen draufgeschaut auf alle diejenigen, die es nicht direkt in die Sendung geschafft haben, trotzdem geguckt, was dort an Themen aufgelaufen ist. Thomas, welche Themen kamen besonders häufig vor?
Ganz häufig kam das Thema Allergie vor, Allergien, weil es ja schon Antireaktionen gegeben hat bei 2 Patienten in Großbritannien. Da können wir sicherlich gleich noch was zu sagen. Wir hatten das ja auch schon in der Sprechstunde. Da wurde ja gesagt, das ist nur ein ganz seltenes Allergen ist, was da zum Tragen kommt. Aber eine Frage, die hebt sich jetzt von allen anderen ab, weil die kam jetzt wirklich nur einmal, alle anderen Fragen vielfach. Die Frage von Joachim Frank lautet, gibt es denn inzwischen auch bei der Medikamentenentwicklung Fortschritte? Also aus diesen vielen Entwicklungen zu den Impfstoffen, lässt sich da jetzt vielleicht auch ein Medikament gegen Corona herausfiltrieren?
Herr Ludwig.
Ja, das ist ein Thema, was mich das letzte Jahr sehr beschäftigt hat, auch als Herausgeber eines unabhängigen Arzneimittelinformationsblattes, der Arzneimittelbrief. Und leider muss ich Ihnen eine enttäuschende Antwort geben. Wir hatten einige Kandidaten, die bereits für andere Indikationen zugelassen waren, Wirkstoffe wie zum Beispiel Chloroquin, Hydroxychloroquin, die alle enttäuscht haben in den Untersuchungen. Und wir haben einen Wirkstoff gehabt und das ist ein, zeigt Ihnen auch, wie vorläufig Ergebnisse sein können, Remdesivir, der in den USA eine Notfallzulassung bekam, so wie jetzt der Impfstoff, und in Europa eine sogenannte bedingte Zulassung, so wie auch in Europa jetzt der Impfstoff. Und dieser Wirkstoff ist jetzt in großen Studien, unter anderem der Weltgesundheitsorganisation, weiter untersucht worden. Und im Monatsrhythmus wurden die Daten ausgewertet und dann auch sofort publiziert. Und die letzte Auswertung hat eindeutig gesagt, dass Remdesivir vermutlich keinen Nutzen hat, dass aber Nebenwirkungen auftreten. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie die Zulassungsbehörden in Amerika und Europa reagieren werden. Denn letztlich müsste man diese bedingte Zulassung oder diese Notfallzulassung auch dann revidieren. Das heißt, wir haben derzeit ganz, ganz wenig Hoffnungsträger auf dem Sektor der Arzneimittel, mit denen wir glauben, dass wir wirksam schwere Covid-19-Erkrankungen behandeln können. Man versucht immer wieder sogenannte Antikörper-Cocktails zu entwickeln, die dann gezielt, ähnlich wie bei der Impfung, die neutralisierenden Antikörper, das Spike-Protein, das ist die Stachel der Krone beim Coronavirus, attackieren und dadurch den Eintritt dieses Virus in die Körperzellen, besonders auch in der Lunge, behindern. Aber die Ergebnisse sind noch unsicher. Und ich persönlich bin sehr, sehr skeptisch, weil wir auch bei früheren Infektionen, Coronavirus-Infektionen letztlich gescheitert sind, dass wir da einen Durchbruch erleben werden. Deswegen sind die Impfstoffe natürlich wichtig.
Jetzt ist ja, Frau Merlot, die Impfstoffentwicklung zeitlich wahnsinnig angekurbelt worden und in Rekordzeit absolviert worden. Wäre sowas theoretisch aus Ihrer Sicht auch in der Arzneimittelentwicklung möglich, dass man die langen Prozesse durch besondere Anstrengungen so verkürzt?
Naja, also ich, aus meiner Warte wurde das ja versucht, schnell auch Medikamente zu finden. Also es ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ja, wir suchen jetzt schnell einen Impfstoff, aber bei Medikamenten lehnen wir uns jetzt mal großzügig zurück. Insofern würde ich voraussetzen, dass auch da unter Hochdruck versucht wird, was zu finden. Nur kam man da eben nicht so gut voran wie bei den Impfstoffen.
Wir haben einen weiteren Anrufer aus Neuruppin in diesem Fall. Herr Kosmalla hat sich gemeldet. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich wollte sagen, ich bin kein Impfgegner oder Skeptiker, aber mich beschäftigt eine Einschätzung, die vorhin in der Sendung kam, nach dieser Zulässigkeit von Einschränkungen, gerade personenbezogene Kündigungen für Menschen, die sich nicht impfen lassen. Meiner Ansicht nach steht doch da die Argumentation auf dem Kopf. Bis jetzt sind wir doch alle nicht geimpft. Mhm. Und natürlich darf ich auf Arbeit gehen, darf auch in die Kantine gehen und so weiter, bin wertvoller Mitarbeiter, unter Umständen systemrelevant. Und plötzlich, weil anderen besser geholfen werden kann, eher als mir, bin ich plötzlich ein Risiko oder so und darf nicht mehr arbeiten, damit darf gekündigt werden. Das dürfte doch völlig unzulässig sein.
Das also ist, Herr Kosmalla, ich würde Ihnen da zustimmen. Ich teile die Einschätzung, die der Professor, der vorhin da zitiert wurde, nicht so ganz. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Der Lebensmittelhandel würde sagen, bei uns darf nur noch kaufen, wer geimpft ist. Das geht nicht, obwohl das auch ein privater Vertrag ist. Das hat es in anderen Zusammenhängen schon gegeben, ob eine einzelne Fluggesellschaft das am Ende durchhält. Wenn sie die einzigen sind, die eine bestimmte Linie anbieten, hätte ich auch noch Zweifel. Im Arbeitsrecht, das hat der Professor schon richtig gesagt, wird das nur ganz enge Ausnahmen sein. Also ich glaube schon, dass eine Klinik, wenn bestimmte Personen mit Erkrankten die behandeln müssen, dass dann der Arbeitgeber sagen kann, wir erwarten von dir, dass du dich impfen lässt. Aber diese Zwei-Klassengesellschaft, die da so ein bisschen anklingt, nicht? Ich komme nur noch in die Disco, wenn ich geimpft bin, ich komme nur noch ins Flugzeug, wenn ich geimpft bin und in der Kantine muss ich auch noch den Impfausweis vorweisen. Das wollen wir nicht und da bin ich auch sicher, dass das in unserer Gesellschaft nicht so kommen wird.
Aber Herr Landsberg, sehen Sie zum Beispiel die Gefahr, dass wir in so eine zerrissene Situation hineingeraten? Auf der einen Seite die Geimpften und auf der anderen Seite die ohne Impfung?
Klar, sehe ich die Gefahr, aber im Moment sind wir noch in einer Phase, dass wir noch nicht mal sicher wissen, ob derjenige, der geimpft ist, nicht auch noch diesen Virus übertragen kann. So, und deswegen ist das jetzt nicht so eine ganz aktuelle Situation. Trotzdem glaube ich, dass wir konsequent eine solche Zwei-Klassen-Gesellschaft vermeiden müssen. Wir wissen aber, dass es natürlich Teilbereiche gibt. Denken Sie an die Masernimpfung. Wenn Ihr Kind nicht gegen Masern geimpft ist, kommt es nicht in den kommunalen Kindergarten. Also die Fälle hat es schon gegeben, aber nur in engem, wirklich ganz engem Raum.
Herr Kosmala, danke Ihnen für diesen Hinweis und ja, da kommt offenbar noch einiges an Diskussionen auf uns zu. Aktuell aber, Thomas Meinhardt, gibt es weitere konkrete Fragen?
Ja, die Impfpflichtigen oder Impfwilligen, wie werden die ausgewählt, wenn sie einen ersten und einen zweiten Wohnsitz haben? Da gibt es viele Studenten, die sind noch zu Hause gemeldet, wohnen aber in einer Universitätsstadt. Herr Landsberg, haben Sie eine Ahnung, wie das geht?
Also normalerweise geht das nach dem Erstwohnsitz. Sie müssen ja einen Termin vereinbaren und da wird natürlich die Frage gestellt, ja, wo halten Sie sich auf? Also nehmen wir mal das Beispiel, der wohnt in Hamburg und studiert in München. Dann kann er sich selbstverständlich, wenn er während des Studiums den Termin macht, auch in München impfen lassen. Also die Fälle haben wir im Blick.
Und die Grenzgänger, das sind die, die wohnen in Deutschland, arbeiten in Luxemburg, haben vielleicht noch einen Zweitwohnsitz in Frankreich. Wie geht das?
Da wird der Erstwohnsitz entscheiden, weil wir das grenzüberschreitend jedenfalls bisher nicht vereinbart haben. Der muss sich dann in dem Impfzentrum in Deutschland impfen lassen.
Muss man eine Krankenversicherungskarte vorlegen? Es gibt ja die gesetzlich Versicherten, die Privatversicherten. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die es leider, leider auch immer noch gibt, nämlich die, die gar keine Krankenversicherung haben. Wie wird das gehandhabt?
Meines Wissens muss man überhaupt keine Krankenkasse vorlegen, weil die Impfung ja umsonst ist und von Bund und Ländern bezahlt wird.
Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, ganz häufig kommen die allergischen Reaktionen. Selten, aber es gibt sie offensichtlich. Können wir das nochmal ein wenig erläutern, weil da haben sich doch viele Anrufer Bedenken geäußert.
Ja, vielleicht kann ich da noch zwei Sätze zu sagen. Also deswegen haben wir in der letzten Phase in der Impfstraße den sogenannten Ruhebereich, wo die Leute in der Regel 20 Minuten bis eine halbe Stunde bleiben müssen, weil solche allergischen Reaktionen dann jedenfalls, wenn sie kurzfristig auftreten, auch direkt behandelt werden können. Aber die wird es geben, vielleicht wird sie auch später geben, vielleicht kann Herr Ludwig da noch was zu sagen.
Ja, ich sage gerne noch was dazu. Also man muss zunächst unterscheiden zwischen allergischen Reaktionen, also Hautveränderungen und andere Dinge, die auftreten können. Die werden natürlich nicht nach 20 Minuten unbedingt auftreten, sondern später, sind aber in der Regel nicht gefährlich. Was gefährlich ist, ist ein anaphylaktischer Schock, der auch aufgetreten ist bereits und auch in den USA jetzt gemeldet wurde von der dort zuständigen Behörde. Na, das tritt in der Regel in einem gewissen Zeitraum auf, kann allerdings auch noch nach 20 Minuten und später auftreten. Das heißt, man wird die Nachverfolgung auch natürlich nach den Erfahrungen jetzt ausrichten, die wir bei der Durchführung des Impfprogrammes erleben. Trotzdem, in Großbritannien wurde es ja sogar bereits die Fachinformation und Gebrauchsinformation geändert und es wurde empfohlen, dass Leute, die in ihrer Vorgeschichte schwere allergische Reaktionen hatten oder gar einen anaphylaktischen Schock, dass die nicht geimpft werden sollen. Derzeit halte ich das für eine vernünftige Empfehlung, solange wir hier nicht mehr Klarheit haben. Na, das ist halt eine Situation. Wir werden mit weiteren dieser Nebenwirkungen konfrontiert werden, die im Rahmen der Zulassungsstudie nicht aufgefallen sind. Und wir werden uns dann immer auch ad hoc entscheiden müssen, wie wir die Öffentlichkeit darüber informieren. Und die Ärzte müssen sich letztlich überlegen, wie sie dann oder müssen Nutzen-Risiko in der Situation immer wieder individuell abwägen. Das wird nicht einfach werden, ist aber unvermeidbar. Ich würde ganz gerne nur einen Satz noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer richtigstellen. Frau Merlot hat das angesprochen. Natürlich sind alle diese Arzneimittel, die getestet wurden im letzten Jahr, egal ob Hydroxychloroquin, Chloroquin, Antikörper, Remdesivir, sind in beschleunigten Verfahren sehr schnell entwickelt worden, weil man ja wusste, wir brauchen wirksame Arzneimittel. Nur diese ganzen Untersuchungen sind negativ ausgegangen. Das heißt, wir haben für keinen dieser Wirkstoffe derzeit überzeugende Hinweise, dass er uns hilft. Und wir müssen derzeit ganz erstmal auf die Impfung hoffen. Der einzige Wirkstoff, der wirklich hilft, sind Corticosteroide, die wir seit 30, 40 Jahren kennen und die Entzündungsprozesse in der Lunge mildern. Das war aber eigentlich mehr oder weniger aufgrund der Pathogenese, die wir inzwischen verstehen, was in der Lunge sich abspielt bei Patienten mit Covid-19, auch nicht überraschend. Und die sind sowieso zugelassen und das ist kein Problem, sie auf Intensivstationen einzusetzen.
Thomas Meinhardt, was interessiert unsere Hörerinnen und Hörer noch?
Ja, die Schockreaktion, sagt Frau Winkler aus Berlin, die tritt erst nach der zweiten Impfung vermehrt auf, noch gar nicht bei der ersten. Ist die Beobachtung da von Frau Winkler richtig?
Sehr korrekt, aber man muss sagen, diese Beobachtung basiert natürlich auf sehr wenigen Fällen bisher. Aber es ist vollkommen richtig, sie ist meistens bisher gemerkt worden nach der zweiten Impfung. Und das macht doch Sinn, weil natürlich bei dieser zweiten Impfung möglicherweise sich dann auch schon entsprechende immunologische Reaktionen im Körper abgespielt haben, die dafür verantwortlich sind. Und deswegen müssen wir aber trotzdem sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Impfung eine Nachbeobachtung haben und müssen ganz genau, und das hatte ich ja anfangs bereits gesagt, es ist extrem wichtig, dass wir wirklich jetzt vernünftige Register führen von repräsentativen Stichproben.
Wer wird das Register führen? Herr Wagner hat auch so ein bisschen Bedenken vor den Nebenwirkungen. Wer wird das Register führen? Können Sie das schon sagen?
Das kann ich nicht sagen. Das kann auch die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft natürlich nicht sagen, sondern das ist eine Aufgabe, die mehr oder weniger zwischen den Behörden und dann auch den Verantwortlichen im Gesundheitssystem getroffen werden muss. Ich habe leider darüber wenig Diskussionen bisher gehört und ich bedauere eigentlich auch die Vorgabe, dass die Leute, die sich jetzt impfen lassen, nicht mit der Chipkarte eingelesen werden, denn das ist ja auch eine gewisse Voraussetzung, dass man sie nachverfolgen kann. Das ist eine Sache, die ich nur als sehr wichtig erachten kann, weil wir brauchen natürlich jetzt Langzeitbeobachtungen, so wie wir, vielleicht darf ich das kurz ergänzen, die Leute, die in den zulassungsrelevanten Studien geimpft wurden, werden nachverfolgt. Das ist eine klare Vorgabe auch der regulatorischen Behörden. Aber dass wir jetzt diejenigen, und die werden ja in ganz anderen Fallzahlen jetzt geimpft, auch nachverfolgen an repräsentativen Bevölkerungsgruppen, halte ich für extrem wichtig.
Das ist aber, glaube ich, Herr Landsberg, dann... Frau Mellert, bitte.
Ich würde gerne noch was dazu ergänzen. Und zwar gibt es eine App vom Paul-Ehrlich-Institut. Das ist jetzt natürlich nicht zwingend direkt unmittelbar eine repräsentative Studie, aber vielleicht trotzdem ganz interessant für die Hörer. Die heißt SafeVac App 2.0 und die kann man sich eben runterladen, wenn man geimpft wurde und sich dort registrieren und kann dort eben seine Erfahrungen schildern und eben auch kommunizieren, wenn man die Vermutung hat, irgendwelche Nebenwirkungen sind aufgetreten, die mit der Impfung zusammenhängen. Das muss dann natürlich geprüft werden, was ist Ursache, was ist Wirkung, aber so für den Hinterkopf vielleicht noch ganz interessant.
Gut, ja, wenn Frau ich Merlo, das vielleicht noch ergänzen darf, es gibt ja auch die Überlegung, das mit der Corona-App zu verbinden. Die haben ja immerhin 25 Millionen Menschen inzwischen runtergeladen. Das wäre jedenfalls, um Daten zu kriegen, vielleicht auch eine gute Idee.
Herr Ludwig?
Ich ganz kurz, also das, was Frau Merlot sagt, ist in jedem Fall wichtig natürlich, aber es ersetzt in keiner Weise das, was ich fordere. Man sollte das durchaus machen und das ist ja eine App, die mehr oder weniger im Rahmen der Pharmakovigilanz etabliert wurde, um sozusagen Nebenwirkungen zu erfassen und dann auch möglicherweise auszuwerten. Aber eine repräsentative Stichprobe derjenigen, besonders jetzt derjenigen, die in der ersten Gruppe geimpft werden, insbesondere die älteren über 80-Jährigen, werden dadurch natürlich nicht systematisch erfasst und das kann ein Register nie ersetzen.
Ich glaube, da gibt es auch gar keinen Streit drum. Frau Merlot.
Genau, völlig klar. Deswegen sagte ich ja, das ersetzt keine repräsentative Studie, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen Hörer trotzdem eine interessante Information ist.
Trotzdem stoßen wir, Herr Landsberg, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal auf die Ressourcenfrage. Wie gut sind die Gesundheitsämter ausgestattet, die ja jetzt ohnehin schon am Anschlag und darüber arbeiten, dann in den kommenden Wochen zum Beispiel auch noch solche Registeraufgaben wahrzunehmen?
Also offene Antwort, die Gesundheitsämter könnten das im Moment nicht. weil sie einfach personell völlig überlastet sind. Deswegen sind die ja weitgehend auch bei der Frage der Impfzentren außen vor gelassen worden. Das machen die kassenärztlichen Vereinigungen. Wir kriegen ja noch nicht mal die Kontakte nach Verfolgung. Also das müssten dann andere Landes- oder Bundesbehörden machen. Ich glaube auch, dass man so ein Register braucht, aber die Gesundheitsämter könnten das sicherlich nicht leisten.
Thomas Meinhardt, weitere Fragen aus dem Kreis der Hörerinnen und Hörer.
Ja, und da kommen Fragen eben auch von anderen Berufsgruppen, nicht nur Ärzten und Pflegepersonal. Aber es gibt eben Gruppen, die haben wir noch gar nicht so im Blick. Für die Zahnärzte und deren Helferin fragt Herr Scheib, ob die in dem Plan irgendwie vorgesehen sind. Und dann gibt es ja noch viele Berufsgruppen, die wir vielleicht wirklich nicht im Blick haben, die aber auch wichtig wären zu impfen. Wo kann man sich da melden, wenn man meint, dass man zu einer solchen Berufsgruppe gehört und vorgezogen werden möchte?
Herr Landsberg.
Also es gibt ja drei Gruppen, höchste Priorität, hohe und erhöhte Priorität. Bei der erhöhten Priorität sind Personen in relevanten Funktionen, Katastrophenschutz, kritische Infrastruktur, Apotheken, Pharmawirtschaft und Ähnlichem. Da könnte man sicherlich auch diesen Zahnarztbereich mit erfassen. Aber das ist eben erst die dritte Gruppe, die jetzt noch nicht aufgerufen wird. Also ich würde mal realistisch sehen, dass das wahrscheinlich dann im April, Mai ist. Aber wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, kann man sich unabhängig von seinem Alter dann da auch vorzeitig impfen lassen. Das ist ja ein weiteres Problem. Mich wundert, dass die Frage noch nicht gestellt wurde. Was ist eigentlich, wenn ich zwar nicht in der Altersgruppe bin, aber ein Risikopatient bin? Ich glaube, ich bin Risikopatient. Wer stellt das eigentlich fest? Das ist noch nicht definitiv festgelegt. Also die Frage, macht das der Hausarzt oder kriege ich zum Beispiel von meiner Krankenkasse, die weiß ja, welche Vorerkrankung ich habe, eine Bescheinigung, dass ich zur Risikogruppe gehöre. Die Diskussion wird zurzeit geführt.
Gibt es da, Herr Ludwig, ein Verfahren, das Sie bevorzugen würden aus medizinischer Sicht?
Also ich glaube nicht, dass die Krankenkasse aufgrund der Daten, die Ihnen vorliegen, diese Entscheidung treffen kann. Ich glaube, das muss der Hausarzt oder gegebenenfalls auch, ich bin Hämatologe, Onkologe, derjenige sein, der diesen Patienten betreut und den Krankheitsverlauf, die Therapie, das Ansprechen auf die Therapie, all diese Dinge beurteilen kann. Ich glaube nicht, dass die Krankenkasse nur anhand ihrer Unterlagen sagen kann, das ist ein Risikopatient, ja oder nein. Und ich halte es aber trotzdem für extrem wichtig, dass hier klare Vorgaben existieren, damit dann auch Leute, die möglicherweise deutlich mehr von dieser Impfung profitieren als jetzt die über 80-Jährigen, bevorzugt geimpft werden können.
Thomas Meinhardt.
Immun ist man nach der ersten Impfung schon oder erst vollständig nach der zweiten?
Immun ist man definitiv erst nach der zweiten Impfung. Und wie vorhin gesagt, wir wissen nicht, wie lange die Immunität anhält.
Und wie ist es mit Infektionen kurz vor dem Impfen oder während der Zeit zwischen der ersten und der zweiten Impfung? Also wird das bei der Anamnese, bei der Aufnahme vom Arzt erfragt?
Leute, die infiziert sind und möglicherweise in dem Zusammenhang Fieber haben, sollten zunächst nicht geimpft werden. Etwas schwieriger ist die Frage, die ganz häufig kommt. Ich habe ja schon verschiedene dieser Diskussionen erlebt. Was machen Leute, die eindeutig sich bereits infiziert haben mit SARS-CoV-2, die also wahrscheinlich bereits durch die Infektion Antikörper entwickelt haben, sollen die sich trotzdem impfen lassen? Gibt es derzeit unterschiedliche Empfehlungen. Ich persönlich bevorzuge die Empfehlung, dass man sich, wenn man gerade auch einer Risikopopulation anhört, trotzdem impfen lassen sollte, weil man wahrscheinlich durch diese zwei Impfungen dann nochmal einen wirksameren Schutz erreicht als durch die Infektion, die ja möglicherweise auch eine relativ wenig neutralisierten Antikörper produziert hat. Also im Prinzip Impfung trotz bereits durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion, die dann auch mittels PCR oder Antigentest nachgewiesen wurde.
Frau Merloth, wenn Sie die Debatte sozusagen um die Auswirkungen dieser Impfung oder dieser jetzt startenden Impfkampagne sich anschauen, gibt es da Fragen, die auch nochmal speziell an Sie herangetragen werden? Ich weiß, dass Sie auch sehr viele Zuschriften von Leserinnen und Lesern bekommen.
Ja, wobei das tatsächlich jetzt in letzter Zeit vor allem diese allergischen Reaktionen betroffen hat. Da ist vielleicht doch wichtig zu erwähnen, dass man da aktuell zum Beispiel jetzt nicht sagt, dass auch Heuschnupfenallergiker oder Leute, die leichte Allergien haben, die müssen sich da jetzt erstmal keinen Kopf machen. Es geht wirklich um die Leute, die starke Allergien haben oder vielleicht eben auch schon anaphylaktische Schocks haben. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Genau, das waren jetzt eigentlich in letzter Zeit die häufigsten Fragen, aber es kommen natürlich auch Also zur Sicherheit, es kommen Fragen zu dem mRNA-Impfstoff, also weil das ja auch eine neue Technologie ist, inwiefern das ein Problem ist oder ein Problem sein kann.
Ja.
Problematisch ist.
Also Punkte, die wir auch hier schon angesprochen haben. Thomas Meinert, weitere Fragen.
Wir wohnen auf dem Lande, sind beide über 80 und wollen aber nicht 20 oder noch mehr Kilometer zur nächsten Kreisstadt zum Impfzentrum fahren. Wird das irgendwie geregelt werden können, Herr Landsberg?
Das ist ausgesprochen schwierig. Es wird natürlich unter Umständen Fahrdienste geben, aber Sie wissen, die Impfzentren sind ja immer in den größeren, also in der Kreisstadt oder in der großen Stadt, weil man auch entsprechende große Flächen braucht. Dann kann man wahrscheinlich eher empfehlen, wenn es den anderen Impfstoff gibt demnächst, den ja der Hausarzt dann verimpfen kann, dann kann natürlich das auch außerhalb der Impfzentren funktionieren.
Welche Hoffnungen, welche Erwartungen verbinden Sie mit der jetzt beginnenden Impfkampagne, Herr Landsberg? Was wird sich in den nächsten Wochen ändern, jedenfalls wenn Sie das prognostizieren können?
Also ich denke, die Leute sind es ja leid. Ne? Wir haben jetzt seit März eigentlich immer wieder Beschränkungen und ist, auch wenn es jetzt nicht unmittelbar wirkt, es ist ein Hoffnungssignal, dass es irgendwann mal vorbei ist und dass wir das nächste Weihnachtsfest wieder wie früher feiern. Und ich glaube, die Hoffnung ist wichtig. Eine Gesellschaft lebt von solchen Hoffnungen.
Frau Merloth, was sind die Themen, über die Sie im nächsten Jahr berichten wollen? Bleibt es bei Corona und dem Impfen oder haben Sie wieder Luft für anderes?
Ich fürchte, es bleibt erstmal bei Corona und dem Impfen, weil es uns ja tatsächlich noch eine Weile begleiten wird, einfach weil es so lange dauert, bis die Impfung breit eingesetzt werden konnte. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir zumindest bis zum Ende des ersten Quartals dann sehen werden, dass die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen nicht mehr so massiv ansteigt. Oder das hängt natürlich auch von vielen anderen Faktoren ab, aber dass die Impfung da zumindest schon einen Effekt zeigt, wenn eben viele Menschen in Risikogruppen geimpft sind und dann eben auch die Sterbezahlen nicht mehr in dem Ausmaß vorkommen. Das wäre natürlich schon eine Riesenentlastung, weil letztlich ist das ja auch das größte Problem mit Covid, dass es eben so gefährlich oder auch tödlich verlaufen kann bei vielen Menschen.
Herr Ludwig, was sind Ihre Hoffnungen oder vielleicht auch Wünsche für das kommende Jahr, für die kommenden Wochen und Monate?
Und der Wunsch ist sicherlich, dass wir jetzt sehr, sehr gründlich die Impfungen begleiten werden, ganz genau hinschauen, was passiert, insbesondere auch hinsichtlich Nebenwirkungen, Langzeitsicherheit und das offen kommunizieren und nicht glauben, dass die Impfung nun das Allheilmittel ist. Ich persönlich bin auch überzeugt, dass diese Impfstoffe, die jetzt entwickelt wurden, sicherlich wirksam sein werden. Ich glaube allerdings ein bisschen anders als Herr Landsberg nicht, dass wir dieses Problem in diesem Jahr 2021 lösen werden. Einmal ist die Impfbereitschaft weiterhin sehr niedrig und wir müssen unsere Kommunikation deutlich verbessern. Zum Zweiten werden wir eine Herdenimmunität sicherlich, wenn überhaupt, im letzten Quartal 2021 entwickeln. Das heißt, wir müssen die Maßnahmen, die alle jetzt in Kraft getreten sind, sehr, sehr gründlich befolgen. Klassischen Maßnahmen, Maske, Abstand halten, Hygiene. Und wir werden damit, glaube ich, im gesamten Jahr 2021 leben. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass wir trotzdem in gewissen Bereichen, Kultur etc., Lockerungen vornehmen können, sodass wir ganz langsam zu einem normalen Leben zurückkehren.
Das nehmen wir als Schlusswort dieser Marktplatz-Sendung Corona-Impfung praktisch. Sie haben gefragt und unsere Expertinnen und Experten haben geantwortet. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Vor allem aber an Julia Merloth, Wissenschaftsredakteurin beim Spiegel, an Professor Dr. Wolf-Dieter Ludwig von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Er ist dort Vorsitzender. Und an Dr. Gerd Landsberg, den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Mein Name ist Armin Himmelrath.